SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch einen schönen guten Morgen. Jetzt mit zwei Wahlen, die beide auch für uns hier im Südwesten interessant sind. Die Präsidentschaftswahl in der Türkei und die Bürgerschaftswahl in Bremen. Zunächst in die Türkei. Dort sieht es so aus, als ob weder Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan noch sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu die absolute Mehrheit geholt haben. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam Erdogan auf 49,5%, Kılıçdaroğlu auf 44,8%. Über eine lange Nacht berichtet aus Istanbul unsere Korrespondentin Isabel Gutowatz.
Die Wahl in der Türkei wird zum Nervenkrimi. Die ersten Auszählungen am frühen Abend zeigten Amtsinhaber Erdogan zunächst mit einem immensen Vorsprung vorne. Fast 60% der Stimmen gehen auf sein Konto. Ein Schock für Anhänger der Opposition. Lag sie mit ihrem Kandidaten Kılıçdaroğlu vor der Wahl in Umfragen vor Erdogan. Doch dann schmilzt sein Vorsprung.
Tennis.
Die vorläufigen Ergebnisse sind noch nicht da und dennoch führen wir mit Abstand. Der Gewinner dieser Wahlen ist, unabhängig von den Zahlen und Prozenten der Kandidaten und Parteien, ist ohne Zweifel unser Land, unsere Nation. Erdogan gibt sich in der Nacht vor jubelnden Anhänger siegesgewiss. Eine Stichwahl ist inzwischen wahrscheinlich. Erdogan liegt unter 50%. Auch Kılıçdaroğlu trat in der Nacht gemeinsam mit den Parteichefs seines 6er-Wahlbündnisses vor die Presse. Wenn unsere Nation Stichwahl sagt, sind wir damit einverstanden. Wir werden diese Wahl in der zweiten Runde unbedingt gewinnen. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass Erdogan vom Volk kein Vertrauen mehr bekommen hat. Der Stimmenverlust in der AKP macht dies deutlich. Die Nacht wird für die Menschen in der Türkei zu einem Wahlkrimi. Es ist ein Kampf um die Zahlen. Die Opposition zweifelte die veröffentlichten Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu immer wieder an.
Die Türkinnen und Türken, die in Baden-Württemberg leben, konnten in den Konsulaten in Stuttgart und Karlsruhe zur Wahl gehen. Und traditionell unterstützen die Deutsch-Türken eher den Amtsinhaber, also Erdogan und seine AKP-Partei. Emrah Durkal aus Mannheim aber findet, es ist Zeit für einen Wechsel und erklärt, warum er für den Oppositionsführer von der CHP ist.
Kemal Kılıçdaroğlu gibt der Jugend Hoffnung, dass es europäisch werden kann, dass es wieder westlich gehen kann. Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit in der Bildung, all das in die Richtung gibt er uns die Hoffnung und deshalb bin ich für einen Wechsel.
Und Sultan Demir aus Wiesloch von der oppositionellen CHP ist der Meinung, Türken, die in Deutschland wohnen, sollten nicht bei einer Wahl in der Heimat mitentscheiden dürfen.
Menschen, die hier leben, die Demokratie hier ausleben und leider dann in der Türkei was anderes wählen, das kann man einfach nicht verstehen. Ich finde grundsätzlich, dass in Deutschland überhaupt nicht gewählt wird für die Türkei.
Die Präsidentschaftswahl in der Türkei. Wir informieren Sie online auf swraktuell.de und in der SWR Aktuell App. Gewählt wurde gestern auch im kleinsten deutschen Bundesland und zwar in Bremen. Dort ist die SPD wieder stärkste politische Kraft. Ihr Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte bleibt also Bürgermeister, denn eine Landesregierung gegen die Sozialdemokraten ist nicht möglich. Aus Bremen berichtet unser Korrespondent Daniel Haselbach, welche Bündnisse in Zukunft regieren können.
Am wahrscheinlichsten gilt die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot, aber auch eine große Koalition mit der CDU hat Bürgermeister Bovenschulte nicht ausgeschlossen. Die SPD werde schauen, wo es die größten inhaltlichen Überschneidungen gebe, sagte der Spitzenkandidat in der ARD. Laut Hochrechnungen kommen die Sozialdemokraten auf etwa 29,5%. Dahinter folgt die CDU mit leichten Stimmenverlusten mit über 26%. Die Christdemokraten haben ihr Ziel damit verfehlt, wieder stärkste Kraft in Bremen zu werden. Die Grünen verlieren über 5 Punkte und erreichen jetzt 12%. Sie gelten als großer Wahlverlierer. Spitzenkandidatin Schäfer sprach von einem bitteren Ergebnis. Zu mutmaßlichen Rücktrittsforderungen aus ihrer Partei äußerte sie sich nicht. Sie schloss persönliche Konsequenzen aber auch nicht aus. Die Linkspartei erreicht etwa 10,5, die rechtskonservative Wählervereinigung Bürger in Wut 9,5%. Sie dürfte auch davon profitiert haben, dass die AfD nicht in Bremen antreten durfte. Die FDP schafft mit 5,3% wohl knapp den Wiedereinzug in das Landesparlament.
Der Warnstreik der Eisenbahnergewerkschaft EVG ist abgesagt. Diese gute Nachricht für alle Zugreisende, die kam am Samstag. Trotzdem, und das ist die schlechte Nachricht heute früh, fallen Verbindungen im Regional- und Fernverkehr aus. Die Hintergründe von Petra Thiele aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Die Bahn rechnet damit, dass heute bundesweit jeder dritte Fernzug ausfällt. Denn der Vergleich und damit die Streikabsage kamen so kurzfristig, dass der Konzern nicht komplett wieder seinen Betrieb hochfahren konnte. Auch im Regionalverkehr müssen Pendler mit einem teilweise deutlich reduzierten Angebot rechnen. So werden im Großraum Stuttgart heute die S-Bahnen nur stündlich fahren. Da einige private Bahnunternehmen vom EVG 50-Stunden-Warnstreik betroffen sind, fallen in manchen Regionen Verbindungen teilweise auch komplett aus. Etwa bei der Württembergischen Eisenbahngesellschaft und der Mittelrheinbahn in Koblenz. Ab morgen sollen zumindest bei der Deutschen Bahn alle Nahverkehrs- und Fernzüge wieder wie geplant unterwegs sein, verspricht das Unternehmen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sonne und Wolken im Wechsel. Dabei bilden sich zunächst nur im Süden von Baden-Württemberg einzelne Schauer. Ab dem Mittag kann es dann über das ganze Land verteilt regnen und nass werden. Und auch in Rheinland-Pfalz soll es dann häufiger Schauer geben. Dazu vereinzelt auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen heute 13 bis 21 Grad.
SWR aktuell Service.
Wir haben Mitte Mai und jetzt kommen die vielen Feiertage. Diesen Donnerstag ist Himmelfahrt, in zwei Wochen Pfingsten, kurz darauf dann Fronleichnam. Etliche machen Urlaub und es ist Anlass für uns, in dieser Woche im SWR aktuell Infodate am Morgen aufs Verreisen zu schauen. Heute zum Auftakt unserer Serie mache ich das mit Norbert Fiebig, mit dem wir vor der Sendung gesprochen haben. Er ist der Präsident des Deutschen Reiseverbandes. Herr Fiebig, Urlaub in Zeiten einer angespannten wirtschaftlichen Lage in Deutschland, das bedeutet, dass viele Menschen den Euro zweimal umdrehen. Wie ist denn zurzeit die Bereitschaft, Geld fürs Verreisen auszugeben? Also wie ist das Buchungsverhalten?
Was wir sehen und was die Touristikindustrie insgesamt sehr freut, nach den Krisenjahren durch Corona, die Deutschen wollen ihre Urlaubswünsche wieder umsetzen. Das tun sie sehr intensiv. Die Umsatzeingänge liegen erkennbar sogar über dem Niveau, was wir 2019 zu verzeichnen hatten. Und was wir übrigens als Trend auch sehen, ist, dass wieder langfristiger gebucht wird. Die Kunden wollen sich konkret ihren Urlaub genau da sichern, wo sie auch hinwollen. Und was wir im Übrigen auch sehen, wenn wir über Sicherheit sprechen, die Entscheidung für Pauschalreise ist sehr viel stärker ausgeprägt, weil die Kunden gesehen haben, gerade in der Krise, welchen Schutz die Pauschalreise im Vergleich zu anderen selbstorganisierten Reisen eben auch bietet.
Fliegen wird teurer, teilweise kosten die Tickets schon bis zu 50% mehr. Welche weitere Entwicklung erwarten Sie?
Die Tourismusindustrie kann sich sicherlich nicht gänzlich abkoppeln von der allgemein inflationären Entwicklung. Gerade der Energiebereich trägt hier sicherlich auch zu Kosten und dann Preissteigerungen bei. Wenn man sich den Flugbereich anguckt, der sehr energieintensiv ist, ja, das spiegelt sich dann in den Preisen auch entsprechend wider. Was aber insgesamt, und das sehen wir an der erfreulichen Buchungsentwicklung, nicht dazu beiträgt, dass die Reisen entsprechend dann auch nicht mehr gebucht und durchgeführt werden. Was wir insgesamt sehen, was ja auch immer eine Preiswirkung hat, dass die Kapazitäten noch nicht auf dem Niveau von 2019 zurück sind. Im Übrigen auch sicherlich deswegen, um ein Flugchaos, wie wir es im Sommer letzten Jahres gesehen haben, zu vermeiden. Darum etwas weniger Flieger in der Luft, was die Situation hier sicherlich sehr entspannt.
Wer nun beim Verreisen auf den Preis gucken muss, ist es besser, bis auf den letzten Drücker zu warten und auf ein Last-Minute-Angebot zu setzen? Oder sollte ich lieber so früh wie möglich den Urlaub buchen?
Tatsache ist, dass die aktuelle hohe Nachfrage auf eine zumindest teilweise etwas beschränktes Angebot trifft. Gerade im Flugbereich und Schnäppchenpreise bei Last-Minute-Angeboten resultieren auf einem Überangebot. Das sehen wir derzeit aufgrund der starken Nachfrage nicht. Darum sollte man hierauf nicht allzu große Hoffnungen setzen. Was wir als Trend sehen, ist, dass die Kunden sich frühzeitig entscheiden und die Reiseveranstalter haben das auch sehr attraktiv gestaltet durch entsprechende Frühbucher Angebote hier auch die Kunden frühzeitig dazu gebracht, sich hier entsprechend zu entscheiden.
Vielen Dank, Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes. Und morgen früh geht es dann in unserer Serie um nachhaltiges Reisen und nachhaltigen Urlaub. Geht das überhaupt? Und wenn ja, wo und wie? Antworten morgen früh im SWR Aktuell Infodate am Morgen von Ralf Hieke, Vizepräsident des Deutschen Reiseverbands.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird,
ist der Besuch von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock auf der arabischen Halbinsel. In Saudi-Arabien und in Katar wird die Grünen-Politikerin über Energie- und Klimapolitik reden. Erste Station der Reise ist heute die saudische Hafenstadt Jeddah. Björn Dake.
Baerbock trifft in der Hafenstadt am Roten Meer nicht nur ihren saudischen Kollegen Faisal bin Farhan, sondern auch ihren Kollegen aus dem Jemen, Ahmed bin Mubarak. Der Krieg im Jemen ist das zweite große Thema der Reise. Es ist nach Einschätzung von Fachleuten ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Saudi-Arabien sind schwierig, vor allem durch den Krieg im Jemen und den Mord am Journalisten Khashoggi vor gut 5 Jahren. Es wird erwartet, dass Baerbock die Lage der Menschenrechte ansprechen wird. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist allerdings nicht geplant.
Baden-Württemberg muss im kommenden Jahr wohl mit weniger Geld auskommen als noch im Herbst angenommen. Genaueres wissen wir, nachdem Finanzminister Daniel Bayers von den Grünen im Laufe des Tages die Steuerschätzung vorgestellt hat. Im Sindelfinger Mercedes-Benz-Werk findet am Nachmittag eine Schweigeminute statt. Damit wollen die Beschäftigten an die 2 Toten erinnern. Die beiden Männer waren am vergangenen Donnerstag erschossen worden. Der 53-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Stuttgart bekommt heute Besuch vom Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier wird am Vormittag das Theodor-Heuss-Haus wiedereröffnen und damit auch die neue Dauerausstellung. Sie hat den Namen Demokratie als Lebensform. Simone Stephan.
Theodor Heuss war von 1949 bis 1959 der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Nach seiner Amtszeit ließ Heuss das Haus auf dem Stuttgarter Killesberg bauen und lebte dort bis zu seinem Tod. Seit Mitte der 90er Jahre ist das Haus ein Museum. Wohn-, Ess- und Arbeitszimmer sind original erhalten. In den vergangenen gut 2 Jahren wurde das Haus umgebaut, der Garten neu gestaltet. Nach der Wiedereröffnung findet im Stuttgarter Rathaus ein Festakt statt.
SWR Aktuell Infodate am Morgen, am 15. Mai. Heute ist internationaler Tag der Kriegsdienstverweigerung. Da die Wehrpflicht bei uns ausgesetzt ist, spielt die Verpflichtung, als Soldat in einen militärischen Konflikt ziehen zu müssen, kaum noch eine Rolle. Doch der Krieg in der Ukraine lässt Unmögliches wieder wahrscheinlich werden.
SWR Aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Bundeswehr könnte nämlich in Zukunft eine zentrale Rolle spielen, wenn die Souveränität von Partnerstaaten bedroht ist. Deutschland könnte in Kriege hineingezogen werden. Dazu Anmerkungen von Alfred Schmidt.
Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine denken viele ganz neu nach über die Bundeswehr und den Dienst an der Waffe. Das müssen wir auch, denn die Bundeswehr wird kaum aus ihrem jetzigen Halbwachenzustand herauskommen können, ohne mehr Personal. Und das muss nicht nur an der Waffe präsent sein, sondern auch am Lenkrad, in der Küche, am Operationstisch oder an der Werkbank. Den Kriegsdienst zu verweigern war und ist ein gutes Recht in Deutschland und ich wäre dafür, dass das auch gern so bleiben sollte. Diese Chance ist wichtig für alle, die sich eben nicht vorstellen können, auf andere mit einer Waffe loszugehen oder andere aus der Ferne zu töten, etwa mit einer Drohne oder ferngesteuerten Waffen. Die Notwendigkeit, dass wir uns stärker bewaffnen, die sehe ich allerdings schon und nicht erst seit Putin seinen brutalen Krieg angefangen hat. Heute, am Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung, kann man ja auch mal nachdenken über Alternativen zum Dienst mit der Waffe. Wer etwas für die Verteidigung des eigenen Landes leisten will, muss das nicht mit einer Waffe tun. Zum neuen Nachdenken über die Bundeswehr sollte bitte auch gehören, die vielen Fragen links und rechts vom Dienst an der Waffe zu beantworten. Wer soll wie lange Dienst schieben? Frauen, Männer, Menschen gleichermaßen? Wie alt, wie jung müssen wir dafür sein? Und wie gut bezahlt und wie fair verteilt soll so ein Dienst sein? Ich wette, am Ende des heutigen Tages gibt es da mehr offene Fragen als Antworten.
Anmerkungen waren das von Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio zum heutigen Tag der Kriegsdienstverweigerung.
SWR Aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.